Moin Moin zu Lebenssache 1, dem wir da beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp und heute wieder dabei Torben als Special Guest. Torben, erstmal herzlich willkommen. Und um dir mal den Einstieg ganz einfach zu machen, muss ich ja sagen, ich war selber, ihr habt es da mitbekommen, diese Woche ein bisschen angeschlagen gewesen. Meine Family war auch angeschlagen, der Scoop war angeschlagen davor die Woche. Und deswegen eine ganz einfache und lockere Frage für dich, Torben, zum Einstieg. Macht Werder eigentlich krank? Leg mal los.
Ja, grüß euch. Mir geht es soweit ganz gut. Haben uns ja auch länger nicht gehört. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt über Werder reden können, dass wir die Saison so ein bisschen Revue passieren lassen können, was bisher so lief, was gut läuft, was vielleicht nicht so gut läuft. Bin ich mal gespannt, was eure Meinung so ist. Ihr hört mich natürlich seltener als ich euch. Von daher kann ich mir das schon denken, in welche Richtung es bei euch geht. Aber ja, bin gespannt auf die Themen, die wir durchgehen und freue mich, dass wir wieder mal die Zeit zusammen verbringen können.
Ja, das ist die Frage, die man nicht beantwortet, ob Werder krank macht.
Ja, krank macht, was heißt krank macht? Ich sag mal so, ganz fit sind sie nicht, ein bisschen angeschlagen und vielleicht wurde die Erkältung so ein bisschen verschleppt, so könnte man es vielleicht sagen, weil so richtig aus dem Groben raus ist man ja noch nicht. Ich glaube aber, der Patient liegt aktuell nicht auf Intensivstation. Das ist schon mal das
aber
Gute.
Aber wie fühlst du dich als Fan quasi? Das ist ja auch so die Frage. Also jetzt ja am Wochenende geht es mir persönlich zum Beispiel wieder deutlich besser. Wie gesagt, Anfang der Woche alle krank. Scoop, du hast ja auch Sendung noch im Krankheitsstatus, aber war ja auch klar, wer hat am Wochenende nicht gespielt. Deswegen zielt ja die Frage noch ein bisschen drauf an. Ja, alle super gesund, wieder zu null am Wochenende. Alles super, wenn wer dann mal nicht spielt.
Ja, genau so. Jetzt erhebe ich mal das Wort. Wie gesagt, Torben, herzlich willkommen bei uns im Talk wieder. Freue mich sehr, mit dir zu quatschen. Das ist die Fußball-Expertise geht bei uns wieder im Talk jetzt ganz hoch, wenn du dabei bist. Auf jeden Fall ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Und ja, die Einstiegsfrage, die ich habe, ist, Sepp sprach gerade davon, krank. Als das 3-2 vom Bülter gegen uns fiel vor einer Woche, wie hast du dich da gefühlt? Was war dein erster Gedanke? Das ist jetzt meine Frage an dich.
War ganz interessant, da war ich, glaube ich, gerade auf dem Weg heim von der Veranstaltung, weil ich selbst das Spiel gar nicht sehen konnte. Okay. Ich hatte am Vortag hatte ich Geburtstag, da haben wir lang gefeiert. Das heißt, ich hatte auch nicht wirklich so den Blick zum Spiel hin. Mir war auch klar, dass ich aufgrund der Veranstaltung das Spiel nicht sehen kann. Ich habe nur einmal kurz reingeguckt, zur Halbzeit oder so, habe gelesen, steht 2-1 für Hoffenheim. Und habe dann am Rande, so in der 96. Minute, neben mir einen reden hören, oh Gott, was ist denn da los? 2-2, 93., 4-2, 3-2, 93. Und ich dachte schon, oh, haben die das wirklich gedreht? War mir aber nicht sicher und habe direkt danach, weil ich eben so ein schlechtes Gefühl hatte, im Kicker geguckt. Und dann dachte ich, ei. Sehr, sehr schlecht. Ja. Ich hatte nicht so das gute Gefühl dabei, aber im Nachhinein, das, was ich gesehen habe, wieder sehr unnötig und vor allem auch sehr naiv, dass man, ja, wenn man so spät ein Tor schießt, musst du natürlich alles dafür tun, dass du den Punkt sicherst und ja, so ein billiges Gegentor darf dann überhaupt nicht fallen. Ich finde, das war unnötig, schlecht verteidigt und auch einer Bundesliga-Mannschaft nicht würdig, dass du so ein Tor dir 70 Sekunden nach dem eigenen Ausgleich noch fängst.
Da wollte ich noch mal kurz Stellung zu nehmen. Und das ist ja wirklich so, dass wir in der Nachspielzeit, es hat angefangen, DFB-Pokal Viktoria Köln, ging dann weiter, okay, gegen Bayern war das Spiel schon durch, kriegen wir aber auch in der Nachspielzeit ein Gegentor, in Freiburg kriegen wir in der Nachspielzeit ein Gegentor. Sind das konditionelle Mängel? Sind wir einfach zu schwach? Liegt das am Trainer? Sind jetzt viele Fragen von mir auf einmal, aber es ist ja ein Spiegelbild der Saison, dass wir in der Nachspielzeit immer viele Gegentore kriegen. Letzte Saison war es ja noch anders. Anfang letzter Saison, da haben wir die Tore in der Nachspielzeit gemacht. Aber was ist jetzt auf einmal mit uns los? Konzentrationsmängel, Konditionsmängel, falscher Trainer. Was sagst du dazu? Weil es häuft sich ja, ne? Dass wir immer die späten Gegentore kriegen.
Zum einen die späten, zum anderen die frühen. Also es ist ja so eine Mischung aus beiden. Ich fängt ja an am ersten Spieltag, dass wir nach 2 Minuten gegen die Bayern 1-0 hinten liegen, wo du eigentlich den Fernseher wieder ausmachen kannst, weil du weißt, da passiert heute nichts mehr. Gegen Hoffenheim, glaube ich, war es die 7. Minute, wenn ich mich nicht täusche. Unkonzentriertheit, vielleicht auch fehlende Cleverness. Ich denke, im Endeffekt kann man es auf Qualität aber auch einfach zurückführen, weil dass die Spieler jetzt nicht fit sind, das glaube ich nicht. Eine Bundesliga-Mannschaft ist in der Verfassung oder zu dem Zeitpunkt in der Saison eigentlich fit. Der eine mehr, der andere weniger. Ich glaube nicht, dass das Problem ist. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt ein unmittelbares Trainerproblem ist. Ich meine, im Endeffekt, der Trainer, der sagt ja den Spielern nicht, hört ab der 90. Minute auf zu spielen, sondern sind die Spieler, die immer wieder diese Fehler machen. Und wenn ich jetzt nur an das Spiel gegen Freiburg denke, dass man dann in der 95. Minute die Flanke nicht verhindert, nicht nah genug am Gegenspieler ist, das Spiel in Köln, wo der Gegenspieler da durchmarschieren kann in der 95. Minute gegen den frischen Friedl. Jetzt wieder gegen Hoffenheim. Bülter steht im Sechserraum. Es ist kein Spieler um ihn rum, der rausschiebt und den Schuss blockt. Auch die Ablage von Jung in die Mitte geköpft. Es ist einfach billig. Das ist dann einfach fehlende Qualität. Und ja, es ist sehr schade, weil ich glaube, du hast dir schon, ich meine jetzt, fünf Punkte oder so dadurch genommen. Vier oder fünf Punkte. Und die hätten echt gut getan. Und vor allem wärst du dann schon mal aus dem Groben raus, weil du dann 9 Punkte Vorsprung vor Köln und Mainz hättest. Und die müssen sie erst mal holen. Im Umkehrschluss musst du diese Punkte erst mal verspielen. Und das tut einfach weh und ist unnötig. Aus meiner Sicht aber einfach auch eine Qualitätsfrage. Wenn du das zwei, dreimal oder wenn dir das zwei, dreimal passiert in der Saison, alles gut, kann passieren. Aber jetzt 3-4 Mal nach 10-12 Spielen, und so viele sind es ja noch gar nicht, das ist zu viel.
Nehmen wir das Thema Deck mal auf noch. Wir wollen gleich noch mal ein bisschen mit dem Kader, hast du ja gerade schon angesprochen, mit der Qualität drüber reden. Du hattest das wunderbar erwähnt, die frühen Gegentore auch, Heidenheim war auch zum Beispiel ein frühes, Darmstadt auch, jeweils unter 10 Minuten, also irgendwie 5. und 8. als Beispiel, so ganz grob, also auch wirklich früh. Ihr wisst es noch, in der Rückrunde war es auch ein ähnliches Phänomen, da haben wir, glaube ich, immer nach der Halbzeit was bekommen, zwischen der 5 oder 46. bis 55. Ne, haben wir reihenweise Gegentore bekommen. Also das ist auch schon irgendwie ein Phänomen, was immer wiederkommt. Aber bevor wir jetzt nochmal weiter tiefer reingehen, wollte ich noch einmal ganz kurz mit euch starten, dass wir uns einmal das Thema mit dem Kader nochmal im Mini-Vergleich machen. Ja, nicht so total in die Tiefe, aber um vielleicht auch nochmal euch alle so ein bisschen abzuholen. Ich habe jetzt mal von Transfermarkt die beiden Kader von Werder auf, einmal von der letzten Saison und einmal von der jetzigen. Wenn wir mal einfach so ein bisschen durchgehen, wenn wir jetzt die Torhüter annehmen, früher hatten wir dann, also letzte Saison hatten wir quasi 5 unter Vertrag noch mit Backhaus und Lord. Die sind dann teilweise abgegeben worden oder verliehen worden. Da haben wir jetzt sozusagen ansonsten die anderen drei Torhüter mit Pavlenka etc. und Dudu noch da. Ich glaube, großartig viel braucht man ja auch nicht da. Da sehe ich zum Beispiel, könnt ihr ja auch nochmal drüber reden, aber jetzt keinen großen Unterschied. Das ist jetzt für mich analog zur letzten Saison alles gut. Ja, Pavlenka fällt doch insgesamt wieder ein bisschen besser drauf als vielleicht davor. Also eher, ich sag jetzt mal, ja, weiterhin sehr solide das Ganze. Weiß nicht, ob da noch Widersprüche gibt oder ob er das noch anders sieht, ob man da hätte noch irgendwas Großartiges machen sollen oder tun, auch Richtung Transfermarkt oder so.
Nein.
Ja, haben ja auch schon drüber gesprochen. Ich denke, Pavlenka hat schon ganz gute Spiele die Saison gemacht, hat aber auch trotzdem wieder, weiß nicht wie viele Gegentore gefangen. Ja, ich glaube, ich habe es gelesen die Tage, dass Pavlenkas Vertrag ausläuft. Ja, ich bin selbst am Überlegen. Also ich gehe stark davon aus, man wird den Vertrag verlängern. Ob ich das gut finde, weiß ich selbst noch nicht so genau. Ja, man weiß, was man hat an ihm. Man weiß auch, was man nicht hat. Es ist für eine Mannschaft, wie wir es sind, ist es halt auch wichtig, dass man hinten drin einen Torwart hat, der nochmal den einen oder anderen mehr rausholt. Das kann er aktuell nicht. Trotzdem bin ich weit weg davon zu sagen, dass es an ihm liegt, dass man da die Spiele so spielt, wie man sie spielt oder die Punkte nicht holt. Trotzdem reiht sich das ein in die ganzen Mitspieler, die dann auch meiner Meinung nach einfach stagnieren und uns nicht weiter voranbringen. Da kommen wir dann gleich zu.
Genau, okay. Dann vielleicht nochmal direkt auch rüber zur Abwehr. Machen wir es so ein bisschen Innenverteidiger und Außenverteidiger. Also ihr wisst ja klassischerweise unser 5-3-2 oder 3-5-2, wie auch immer das auslegen wollt. Innenverteidiger sind natürlich jetzt erstmal die vier Verantwortlichen, also Friedel, Pieper, Stark, Veljkovic natürlich dann beide Saisons da. Bisschen verloren haben wir halt mit Kerodia, sicherlich ein sehr interessantes Talent. Ich habe jetzt hier auf der Liste noch Justin Dietrich, glaube ich, der hat nie eine Rolle gespielt, vielleicht mal in der Vorbereitung in der letzten Saison, also eher nicht relevant. Da kann man höchstens sagen, das würde ich jetzt mal so als Einschub nehmen, haben wir vielleicht von der Menge natürlich etwas weniger, weil wir im Endeffekt hier keinen richtigen Innenverteidiger als Backup bekommen haben zum Fabio. Jetzt kannst du natürlich so ein bisschen tüfteln, Rapp ist jetzt ja wieder da, könntest du noch dahin schieben und so weiter und so fort. Aber schlussendlich, da deswegen auch mal direkt die Frage, hätte man hier auch im Sinne des Transfermarktes vielleicht sagen müssen, okay, wenn man mit drei Innenverteidigern spielt oder diese vier halt diese drei Positionen besetzen, braucht man da nicht wenigstens irgendwie ein junges Talent oder von mir aus noch einen ganz alten Hasen, der auch nochmal aushelfen kann.
Ja, also ich glaube, die Quantität ist nicht so das Problem. Ich meine, Man City spielt auch mit vier Innenverteidigern im Kader. Die spielen auch Dreierkette oftmals, sodass sie auch jetzt nicht so übermäßig besetzt sind, aber von der Anzahl her. Bei mir geht es darum, dass die Qualität einfach nicht stimmt. Wir haben mit Friedel einen Kapitän und einen Spieler, der seine Leistung nicht ansatzweise über vielleicht einen Zeitraum von 4-5 Spielen mal bringen kann. Miloš Veljković entwickelt sich seit 2 Jahren überhaupt nicht mehr weiter. Es sind immer wieder die gleichen Themen, die man bespricht. Amos Pieper wird alle halb Jahr mal drüber gesprochen, dass er ja so gerne mal auch mal zur Nationalmannschaft möchte, wo ich mir denke, also bevor das passiert, also da reaktivieren sie ja Carsten Ramelow. Das ist ja so weit weg von der Nationalmannschaft. Das ist ja Wahnsinn. So, der Einzige, wo ich nach wie vor der Meinung bin, es ist okay, preis-leistungstechnisch und auch so von der Leistung ist es Niklas Stark. Und das ist ja auch keiner, wo man sagt, der bringt 34 Spiele eine Top-Leistung, sondern das ist auch schwankend. Aber am ehesten so derjenige, der an seinem Leistungsniveau am häufigsten drankommt. So, dann hast du mit jungen jemanden, den kannst du da hinsetzen, wenn mal Friedel ausfällt. Über Groß möchte ich da überhaupt nicht drüber reden, das kein einziges Wort in der Innenverteidigung bitte, das ist wahnwitzig und dass Nikolai Rapp eine Alternative bei uns ist und sogar einen Startelf-Einsatz bekommt, das, also da weiß ich gar nicht, das ist aus meiner Sicht so hanebüchen, der hat letztes Jahr bei Kaiserslautern nicht oft gespielt und jetzt soll er Stamm-Innenverteidiger sein teilweise, beziehungsweise Backup. Ja, ich weiß ja, wo es herkommt. Es wird gesagt, man hat nur finanziell begrenzte Mittel und muss dann gucken, wie man die einsetzt. Und die Priorität war eben nicht auf der Innenverteidigung. Trotzdem, meiner Meinung nach, haben wir da ein Qualitätsproblem, sind mit Pieper, Friedel, Veljkovic mit Abstrichen Stark, einfach zu viele Durchschnittsverteidiger, die viel zu oft mit sich selbst Probleme haben. Und da bräuchten wir dringend einen sehr, sehr ordentlichen Innenverteidiger, der Schnelligkeit mitbringt, der körperlich einfach stark ist, im Zweikampfverhalten, Kopfball stark, natürlich auch ein gutes Aufbauspiel, das sucht jeder Verein, klar. Deswegen wird das auch nicht günstig, aber aus meiner Sicht ist das so, so wichtig, dass wir da hinten drin einen haben, der den Laden zusammenhält, der über Qualität verfügt und der die anderen dann automatisch auch besser macht. Das hat Toprak zum Beispiel gemacht. Neben Toprak war Friedel besser. Und seitdem er weg ist, ist das ein Hühnerhaufen. Und aus meiner Sicht reicht das auf Dauer auch nicht, in der Bundesliga voranzukommen.
Ja, meine Meinung dazu ist eigentlich alles gesagt, Herr Torben. Was ich nur hinzufügen will, also Stark sehe ich ein bisschen besser als Torben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe für mich auch in dem Einspiel zu Recht die Kapitänsbinde getragen, weil er auch vom Charakter her der Typ ist, der vorangeht, der die Mannschaft nach vorne pusht und so weiter und so fort. Die anderen sagen, will ich gar nicht weiter drüber verlieren, da hat der Torben alles richtig zu gesagt. Das Einzige, was mich noch mal ganz kurz interessiert, mal ganz kurz weg vom Werder, ich weiß nicht, ob ihr beiden das wisst, Fabio in Gladbach, hat er überhaupt Spielanteile? Spielt er da überhaupt?
Nein.
Ganz kurz, spielt gar nicht, okay.
Einmal im Pokal,
okay. Da hätte man ihn auch behalten können, sage ich jetzt mal so, aber sonst... Sepp, wir haben schon bei uns intern angesprochen in unserem Podcast, was der Friedl als Kapitän da auf den Platz bringt, geht gar nicht, wie gesagt. Und Torben hat alles gesagt, nur wie gesagt mit der einen Nuance bei mir, dass ich ihn stark doch ein bisschen stärker finde als ihr beiden. Das ist meine persönliche Meinung. Aber die anderen drei, also Veljkovic, Friedl und Pieper, teile ich komplett Torben seine Meinung.
Na, ich finde Stark ja nicht schlecht. Also ich finde ihn deutlich, also den besten von den vier da hinten und ja, auch solide, aber nicht mehr. Also das ist ordentlicher Bundesliga-Durchschnitt. Für mehr als Platz 7, 8, schätze ich, reicht das aber auch nicht. Wenn man dann guckt, welche Mannschaften da hinten da vorne stehen, die haben allesamt dann auch bessere Innenverteidiger, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Ich glaube trotzdem, wenn er noch einen guten Nebenmann hat, dann ist er noch mal besser. Ja, also wie gesagt, besser als die drei anderen, aber weit weg von ein guter Bundesliga-Verteidiger, meiner Meinung nach.
Ich glaube, da sind wir drei uns auch einig. Der optimale Mann wäre ein fitter Ömer Toprak. Ne? Ein fitter Ömer Toprak, der 34 Spiele spielt. Und der würde natürlich Werder Bremen richtig gut zu Gesicht stehen. Aber das ist leider nicht der Fall. Deshalb ungelegte Eier.
Gut, dann wäre jetzt ja auch genau das Thema. Ihr habt es ja schon aufgemacht. Eigentlich haben wir dann doch schon zwei Probleme, was gesagt. Der Quantität nicht so, aber die Qualität. Irgendwo spielt ja beides so ein bisschen die Rolle. Jetzt haben wir ja auch noch den Fall, dass dann welche... auch, glaube ich, Richtung Dortmund, auch wenn das jetzt nicht so das Hauptthema ist. Ich glaube, beide auch wieder ausfallen. Ich meine, Pieper und Stark. Also sprich, wir müssen wieder ein bisschen basteln. Ist sicherlich auch nicht so gut. Und aber eine Sache, die ich vielleicht jetzt Zack mal aufmachen wollte, weil es dann da reinpasst. Friedl wurde ja, glaube ich, von der Mannschaft bestimmt und gewählt, aus welchen Gründen auch immer. Und nicht so richtig nicht vom Trainer. Also der Ole Werner hat sich da ja nicht komplett eingeschaltet. Aber ist das nicht auch ein großes, großes Problem, was er angesprochen, der schafft ja keine, ich würde sogar sagen, der schafft keine zwei guten Spiele und der ist dann Kapitän und das ist natürlich dann schon irgendwo auch, sag mal, eine verkehrte Rolle, ja, wenn du eigentlich ausgetauscht werden müsstest und normalerweise gar kein Stammspieler sein dürftest und bist halt Kapitän, ist zwar schön, dass sich irgendwie da, aus welchen Beweggründen auch immer, einige sich dafür entschieden haben, ihn zu nehmen, aber es passt halt nicht. Ja? Also haben ja auch viele gesagt, ist sozusagen die Bürde zu hoch, aber der spielt ja wirklich, ich glaube, es gab vielleicht ein Spiel, vielleicht zwei Spiele von den ganzen Bundesligaspielen, jetzt seit wir aufgestiegen sind, wo es da sehr passabel war. Ansonsten spielt der auch wirklich eine Grütze, der hat ja auch letzte Saison Eigentore ohne Ende gemacht und so. Der ist ja normalerweise gar nicht tragbar, den dürfte es ja wirklich gar nicht spielen lassen. Und dann noch dieses Thema mit Kapitänsbinde. Also müsste man da zumindest eigentlich auch in der Winterpause reagieren oder wenn man mal richtig Feuer hätte, auch eigentlich jetzt mal während jetzt hier so einer Länderspielpause.
Schönes Thema, was du gerade ansprichst. Entschuldigung, Torben, da muss ich sofort was, das brennt mir gerade unter Fingernägel. Friedl ist erster Kapitän. Jungs, wer ist zweiter Kapitän? Christian Groß ist zweiter Kapitän, ne? Erinnert euch an die Rolle als Innenverteidiger? Genauso. Dem muss auch die Kapitänsbinde wegnehmen. Ich bin jetzt einfach mal so dreist und grätsche da sofort rein. Das ist ein Stark, habe ich gerade gesagt, der hat die Kapitänsbinde verdient. Aber ein Groß ist ja auch nicht der Superkapitän. Ob er Sechser spielt oder Innenverteidiger spielt, ist ja auch nicht der Mann, wo er sagt, der macht durchweg 5, 6 gute Spiele. Das ist auch wieder ein Ding, wie du es gerade angesprochen hast, meiner Meinung nach vom Trainer eine Sache. Da sind zwei Kapitäne, die noch niemals Stammspieler sind. Friedl, Punkt 1, Punkt 2, Groß. Ne? Also das ist auch wieder eine Sache, die für mich gar nicht passt. Da muss ein gestandener Kapitän, der ständig spielt, der ein Stammspieler ist, der seine guten Leistungen bringt, aber passt ja nicht. Weder Groß noch Friedl sind das für mich persönlich.
Wir haben, oder anders gesagt, wir hatten genau einen Kapitän, nichts weiteres. Da gibt es keinen zweiter, dritter Kapitän oder Friedl oder Groß oder wer auch immer. Es gab einen einzigen Kapitän, den wir hatten, der die Persönlichkeit hatte und auch die Leistung. Der hat gestern halt in den USA ein Tor geschossen. Der ist jetzt nicht mehr da. Und kein einziger Spieler hat ein Format von einem Kapitän in unserem Kader. Kein einziger. Da braucht man überhaupt nicht nach Duxch oder Schmid oder Bittencourt oder Weiser. Kein einziger Spieler hat die Persönlichkeit, hat das Standing, die Qualität und auch die Leistung oder bringt die Leistung von Woche zu Woche, dass er ein Kapitän wäre in einem anderen Bundesliga-Verein. Und das ist ein Riesenproblem. dass wir überhaupt keinen Führungsspieler haben, der eine Persönlichkeit ist, der was mitbringt, der auch von seinem Standing her so angesehen ist. Und da kann man 20 Mal erzählen, dass der ein oder andere wichtig für die Kabine ist oder Friedl schon sehr weit für sein Alter. Das ist Kokolores, meiner Meinung nach. Wir haben einen einzigen Spieler gehabt, der das kann, und das ist Füllkrug. Der ist weg. Und man hat es verpasst, da jemanden zu holen oder frühzeitig aufzubauen.
Ja, danke. Meine Worte. Selbst siehst du doch wahrscheinlich genauso, oder nicht?
Ja, es ist jetzt ein richtig cooles Thema, weil man sagen muss, ich habe jetzt auch noch diesen Deichstube-Talk da mir mal angeguckt, die 20 Minuten irgendwo, die dir gemacht waren. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen sehr Schönrederei, tut mir leid, ja, aber das ist halt alles, erstmal war es ein bisschen wild geschnitten, aber auch viel Schönrederei über die Situation. Aber ein Thema sicherlich da sehr groß, wenn du da schon keinen Führungsspieler hast, hast du im Endeffekt eine Mannschaft auf dem Platz, wo nichts funktioniert. Und Torben hat es ja schon gesagt, wir hatten jetzt einen, der sicherlich dann mal herausgestrahlt ist. Und das ist aber auch wieder Missmanagement von allen Beteiligten auf Vereinsseite, weil du weißt es ja, du weißt natürlich, dass so jemand wie Füllkrug dann auch den Verein verlassen wird oder muss, je nachdem, wahrscheinlich sogar eher muss, aus meiner Sicht. Der wäre jetzt auch durchaus geblieben, aber er musste auch gehen aufgrund der finanziellen Thematiken. Und dass man sich da nicht vorzeitig, wie der Torben gesagt hat, um ja, einen Prozess gekümmert hat und im Endeffekt jetzt wir haben das schon angesprochen, zwei Nicht-Stammspieler haben, die dann erster und zweiter Kapitän sind, auch wenn jetzt Friedl wahrscheinlich meistens spielen wird, aufgrund jetzt Linksfuß, Ausprägung und so weiter und so fort. Aber das ist einfach natürlich ein Riesenthema, ja. Weil im Notfall musst du es halt anders machen, da kannst du ja auch sonst immer noch sagen, gib dem Torwart ein paar Flenker, der erzählt jetzt zwar nicht sehr viel, gib dem auch noch die Binde, kannst du auch nochmal machen, aber da würde jetzt keiner sagen, naja gut, der ist jetzt so schlecht. Der ist jetzt, sagen wir mal, als Torwart, ich habe ja auch mal meine Probleme, aber der fällt ja nicht durchweg so ab von der Leistung her, wie jetzt zum Beispiel Friedl als Beispiel. Ne? Also da läuft halt auch eben viel falsch. Bittencourt ist ja auch dann jemand, der mittlerweile schon gar nicht mehr spielt oder nur noch ein paar Minuten jetzt beim letzten Mal. Also da weiß ich jetzt nicht, ob auch dieser Prozess, über den die jetzt zum Beispiel auch angesprochen haben, beim Deichstuben-Torp, die Mannschaft muss sich erst jetzt finden und müssen sich neue Hierarchien bilden, ob da überhaupt die richtigen Typen dabei sind, ne, für sowas. Aber gut, dann lassen wir es mal so im Raum stehen. Wir hatten eigentlich schon mal gesprochen, ein bisschen Verteidigung. Also da haben wir natürlich die Frage, die immer noch offen ist, hätten wir zum einen natürlich vielleicht den einen oder anderen mehr holen müssen, um dann halt einen abgeben von den anderen, um überhaupt mal Qualität zu haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch vielleicht ein bisschen sehr knapp. Und ich will beim Übergang zu knapp auch nochmal sagen, letzte Saison hatten wir quasi in der Außenverteidigung dann noch hier stehen Lee Buchanan, klar, der ist jetzt gegangen, Anthony Jung, Weiser und Agu. Im Endeffekt sind jetzt ja drei noch da davon, beziehungsweise Agu hat ja letzte Saison auch schon gar nicht mehr gespielt nach der schweren Verletzung. Er kommt jetzt wieder, ist zumindest mal jetzt vielleicht dann wieder mittelfristig ein Kandidat für mehrere Minuten, muss man aber auch mal gucken, wie sich das dann ergibt. Und jetzt haben wir dann mit Olivier Demand haben wir vielleicht dann noch jemanden, der auch dazugehört. Jetzt hier bei Transfermarkt ist er eher ins linke Mittelfeld geschoben. Aber wie sieht es da aus? Auch jetzt Dortmund aus seiner Sicht hätten wir nicht da dringend auch nochmal von mir aus auch ein polyvalenten Spieler haben müssen, der links und rechts spielen kann. Auf dieser Außenverteidigerposition.
Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich meiner Meinung nach hätte ein Innenverteidiger kommen müssen. Anscheinend hat man das Budget so verteilt, dass das nicht Prio 1, 2 oder 3 war. Ich glaube, Außenverteidiger ist soweit ganz gut. Demann hat auf mich jetzt einen sehr ordentlichen Eindruck gemacht. Ich glaube, der wird gewinnbringend eingesetzt und auch dann irgendwann für ein bisschen mehr Geld sogar verkauft werden können. Weiser haben wir sowieso schon drüber gesprochen. Das ist ein sehr guter Spieler für uns. Ich finde auch immer das Gerede so schlecht. Ja, der ist defensiv so schwach. Und also es ist ja nicht so, dass jetzt jedes Tor über seine Seite fällt und dass der immer am Ball vorbeitritt, sondern der ist halt ein offensiver Außenverteidiger oder ein Außenspieler und das weiß man und dann muss man damit eben taktisch umgehen und wenn man das dann nicht hinbekommt, dann liegt das ja nicht an dem Mitschweiser, sondern an dem Trainer oder dem Rest der Mannschaft, weil ich würde es nicht oder ich möchte es nicht eintauschen, was er uns offensiv gibt, weil das sind sehr viele Assists, das sind sehr viele Flanken, Chancen, die er mitkreiert. Und wenn ich überlege, er würde jetzt noch fehlen gegen irgendeinen defensiven Verteidiger, dann würde ja gar nichts mehr passieren. Von daher, ich bin da zufrieden mit den Außenverteidigern und glaube auch, dass das für unsere Verhältnisse vollkommen ausreicht. Ja, ich bin einfach der Meinung, wenn du am Ende, und da kommen wir ja bestimmt nochmal hin, wenn man das alles, das große Ganze sieht, wenn du am Ende irgendwie 20 Millionen einnimmst, oder anders gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir über 20 Millionen Transferplus erwirtschaften müssen. Das gibt es doch gar nicht. Wir müssen doch, also wenn du so viel Geld einnimmst, dann musst du doch auch nochmal 5, 6 Millionen ausgeben können. Wo soll denn das hinführen? Corona, Stadionumbau, Fananleihe. Ja, wo hört es denn auf? Also irgendwann muss man auch mal Geld in den Kader stecken. Und wenn wir 25 Millionen einnehmen, dann finde ich schon, dass man auch mal 15, 16 Millionen ausgeben muss, um einfach auch die Qualität zu heben. Und das hätte einfach passieren müssen, meiner Meinung nach, dass man da mindestens noch mal einen Verteidiger und einen für weiter vorne sich holt. Ist nicht passiert und dann kriegt man auch die Quittung. Trotzdem glaube ich, dass der Kader in der Defensive zumindest so aufgestellt ist, dass man die Klasse halten sollte.
Okay, siehst du es dann nicht trotzdem so? Wir kommen ja später auch vielleicht nochmal zum Thema Aufstellung oder Variante, dass wir da doch immer sehr knapp dabei sind. Wir haben jetzt gerade schon über die Innenverteidiger gesprochen, zwei fehlen uns jetzt. Wir haben natürlich über die Außenverteidiger gesprochen. Jetzt können wir Agu, der war ja eigentlich nie da. Also das ist ja jetzt zum ersten Mal Konkurrenzkampf für Weiser, in Anführungsstrichen, auch wenn es jetzt kein Konkurrent ist. Aber ich meine, wir haben ja sonst das Problem, wenn Weiser gefehlt hat, musst du dann Bittencourt spielen, gelbe Karte oder sowas. Also das ist natürlich alles sehr, ich sag mal, sehr knapp bemessen. Du hast halt quasi für die Position immer nur ein Backup. Und ansonsten schaffst du es ja nicht, da irgendwie mal zwei Ausfälle, wenn die mal über 2, 3 Wochen sind, da überhaupt noch einen zu haben, der ansatzweise da mal in der Richtung Fußball gespielt hat. Ob jetzt Innenverteidigung oder Außenverteidigung.
Ich finde es gar nicht so eng, weil im Endeffekt, wie oft ist Jung ausgefallen, wie oft ist Weiser ausgefallen in den letzten Jahren. Das sind ja sehr stabile Spieler, was die Einsätze angeht. Von daher finde ich das jetzt nicht so gravierend, dass man jetzt auch nicht auf jeder Position doppelt besetzt ist. Das ist auch klar. Von daher, wenn es unbedingt notwendig wäre, jetzt mit Agu hat man nochmal eine andere Möglichkeit. Und Jung und dem Mann auf links finde ich auch vollkommen ausreichend. Von daher, ich bin da jetzt eigentlich gar nicht so der Meinung, dass das zu dünn ist oder dass man da noch jemanden benötigen würde.
Okay, dann schauen wir uns nochmal ein bisschen so das Mittelfeld an. Da kann ich euch auch noch mal ein bisschen was vorlesen. Nehmen wir mal das ganze Mittelfeld komplett, damit es so ein bisschen schneller ist und damit wir vielleicht noch mal mehr in die Details nachher gehen. Also im letzten Kader hatten wir Grujew noch, Rapp wurde verliehen, Groß, Berger, auch damals glaube ich schon verkauft oder verliehen. Salifu hat ja auch kaum gespielt, Stay, Mbom war auch verletzt, meine ich. Auch damals wohl schon Opitz mal mit dabei, hatte glaube ich aber auch gar keine Minute in der letzten Saison. Romano, Leo und halt Niklas Schmidt. Und wenn man sich jetzt natürlich das Mittelfeld anguckt, haben wir natürlich dann seine Linien noch dazu bekommen. Rapp ist jetzt wieder dabei. Groß, Keita, Stay, Olivier halt noch dazu. Opitz, naja, auch wieder mit ein bisschen Fragezeichen, hat noch ein bisschen gespielt jetzt in der Vorbereitung. Romano und Leo. Wie ist jetzt sozusagen da die Einschätzung? Klar, Keita natürlich ein großes Verletzungsrisiko, auch jetzt schon ein paar Mal ausgefallen. Aber insgesamt sicherlich mit meines Erachtens Niklas Schmidt natürlich ein interessanter Spieler, den wir verloren haben, aber auch jemand, der kein Stammspieler war. Ansonsten sind ja da im Mittelfeld durchaus auch einige Spieler mehr dazugekommen. Grujew haben wir natürlich noch mal verloren, muss man auch so sehen. Der hat sich ungefähr die Startelf Einsätze mit Groß geteilt. Das hätte ich so mal nachgeschaut. Die waren ungefähr so pari, knapp ein bisschen mehr, ich glaube 3 oder 4 mehr für Groß. Ansonsten halt Grujew gespielt.
Ja, ich finde, personell ist es eigentlich gar nicht so verkehrt. Auf der 6 mit Linen und Groß ist ja ein Fortschritt im Vergleich zu den letzten Jahren. Solide, noch nicht gut, aber auch nicht so, dass man sagt, das ist ja, das hilft uns auch auf keinen Fall, sondern ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen Zeit, hat das Day auch benötigt. Von daher bin ich da eigentlich zuversichtlich. Schmid, finde ich, macht das im Wochenwechsel mal gut, mal weniger gut. Bin aber überrascht, dass er diese Leistung, die er aktuell so zeigt, immer mal dass er die überhaupt zeigt. Ich hätte da jetzt nicht so viel drauf gewettet, dass er zwei, drei gute Spiele zu dem Zeitpunkt schon hat. Und die hat er meiner Meinung nach. Von daher bin ich da positiv überrascht. Jens Day, den würde ich sowieso immer stellen. Ist ein Spieler, der mir gut gefällt. Weiß auch gar nicht, warum er letzte Woche rausgenommen wurde. So, und dann hast du Bittencourt. Ja. Und Cater. Und das ist halt scheiße, ne? Muss man mal so ganz deutlich sagen. Weil es ein Spieler ist, der uns natürlich sehr helfen würde, aber es nicht kann, körperlich. Und das tut weh, weil man damit so einen Kaderplatz aktuell vergeben hat für einen Spieler, der dir nicht weiterhilft. Und das tut richtig, richtig weh, weil das sieht ja jeder, das Potenzial, was in ihm steckt, das würde uns auf ein anderes Niveau hieven. Das sagt jeder, der irgendwie was mit Fußball zu tun hat oder ein bisschen Ahnung von der Materie hat. Aber man sieht halt, es bringt ja nichts, wenn ich ein Auto in der Garage stehen habe und ich habe keine Reifen dafür. Im Endeffekt hätte uns wahrscheinlich ein Spieler mehr geholfen, der vielleicht nicht ansatzweise so ein Leistungshoch hat wie Cater, aber das jede Woche bringt. Ja, muss man schon ehrlicherweise sagen, zu oft passiert in den letzten Jahren. Wir hatten lange Jahre Probleme, dass Füllkrug seine Leistung zeigen konnte, bis er sie dann gebracht hat. Toprak, Şahin, man hat immer wieder das Risiko genommen mit verletzungsanfälligen Spielern. So richtig ausgezahlt hat sich's halt noch nie. Auch wenn Füllkrug jetzt seit 2 Jahren oder 2,5 Jahren richtig gute Leistung bringt. Trotzdem, in Vereinen wie Werder muss dann vielleicht doch eher Spieler holen, wo man eine sichere Qualität bekommt und die etwas höhere Qualität nicht nimmt, die dann aber auch seltener abgerufen werden kann, weil eben die Verletzung zu oft eintritt. Ich hoffe, das ist verständlich jetzt, dieser Schachtelsatz gewesen. Ja, wie gesagt, ich finde das Mittelfeld so von der Konstellation, wenn alle fit wären, alle da wären, mit Lienen, Schmid, Cater, Stay, finde ich gut. Und auch mit Bittencourt dann als Backup ist das auch vollkommen in Ordnung. Allerdings, ja, ist das so in der Konstellation auch zu wenig, in der Spitze und in der Breite auch.
Das Thema Mittelfeld, auch so, Entschuldigung, Tom.
Ja genau, nee, ich wollte noch mal was sagen. Jetzt hast du mich aber auch schon wieder gerade voll rausgebracht. Super, von daher erzähl du erstmal, dann fällt es mir gleich wieder ein.
Ja, bestimmt. Wir sind ja nicht so alt, das gefällt dir bestimmt noch ein. Ja, Thema Mittelfeld, was gar nicht geht, ist die Personalie Nikolai Rapp. Nochmal, wir sind hier in unserem YouTube-Channel, wir sind da nicht persönlich, wir greifen nicht den Menschen an, wir greifen doch mal nur die Position, die Nikolai Rapp spielt, an. Torben hat es gerade selber gesagt, hat in Kaiserslautern fast, also auch nicht oft gespielt, und dass auf einmal ein Kandidat in der Innenverteidigung ist. Du hast ihn gerade im Mittelfeld aufgezählt, Sepp, aber gegen Hoffenheim hat er in der Innenverteidigung gespielt. Dass so einer überhaupt bei Werder Bremen von Anfang an spielt, da geht schon die Schere sehr weit auseinander, muss ich ganz ehrlich sagen. Lien finde ich einen sehr guten Transfer. Stay hat sich gut gemacht. Romano Schmid finde ich oberes Regal zurzeit von uns, was er spielt, auch gerade kämpferisch, aber auch spielerisch. Wenn er noch mehr knipsen würde, er lässt sehr oft noch Chancen liegen. Eigentlich hätte er schon 5, 6 Tore haben müssen, die Chancen, die er verballert hat. Macht aber gut. Leo Bittencourt ist so eine Sache, da hat Sepp und ich schon mal in unserem Podcast drüber gesprochen, da muss irgendwas anderes vorgefallen sein, dass er auf einmal nicht mehr spielt. Weiß nicht, ob er der Werner immer noch sauer ist, weil er mit ihm geschimpft hat, als er ihn ausgewechselt hat in den einen Spiel, aber da muss ja mehr passiert sein. Jetzt habe ich gelesen, gegen Pauli hat er ja gebrannt wie sonst was, der Bittencourt, stand kurz vor der roten Karte, weil er einen von Pauli richtig umgemäht hat und soll wohl richtig Elan gezeigt haben. So, der ist richtig spitz und heiß jetzt zu spielen. Vielleicht kommt er damit jetzt, wenn er wieder Spielanteile kriegt. Sonst, ja, es fehlt aber so ein Cater-Niveau, fehlt natürlich ein fitter Cater. Aber das Thema hatten wir auch schon. Und wie gesagt, ich habe ja immer noch eine Wette am Laufen, dass Cater nicht mehr als 10 Saisonspiele machen wird. Warum geht ein Champions-League-Sieger von Liverpool nach Werder Bremen? Nochmal, wenn er so geil wäre und Werder Bremen war doch nicht der einzige Verein, der an Cater interessiert war. Wie viele Vereine werden gesagt haben, nee, den wollen wir nicht mit der Historie. Und das ist halt, wie der Tom, es ist schade, aber es war vorauszusehen, dass er kein fitter Spieler ist und dass er uns nicht viel weiterbringen wird, meine persönliche Meinung. Und das wird so die weitere Saison so weitergehen, dass er nicht viele Spiele machen wird. Und insgesamt, wir kommen gleich natürlich noch zum Sturm. Insgesamt finde ich aber definitiv, da greife ich schon mal vorweg und dann hoffe ich, Sepp, dass dir wieder einfällt, was du gerade gesagt haben wolltest. Der Kader muss aber reichen, die Klasse zu halten. Das sage ich jetzt schon mal voraus.
Genau, ich wollte noch was erwähnen, weil das der Torben schon angesprochen hat, deswegen will ich die Diskussion nochmal mit euch aufmachen.
Weserstrand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Ostern. Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen. Weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green White Wonderwalls. Hier wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder.